So, sitzen wir wieder hier.
So, Sasch, mein Lieber. Ja, genau, wir sitzen wieder hier. 10. Folge. Ich kann es gar nicht glauben.
Kleines Jubiläum. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei uns ist gerade sehr viel los im Leben. Wir hören gerade die Mixe und das Master unserer neuen Platte, die wir im Abbey Road in den Abbey Road Studios in London aufgenommen haben. Wir haben Konzerte gespielt und euch berichtet vom MDR Sinfonieorchester. Wir spielen bald eine Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Und man könnte meinen, Mensch, es läuft ja richtig toll. Und Wir wollen auch gar nichts dagegen sagen. Aber wir wollen heute uns einem Thema zuwenden, was trotzdem elementar war für unsere Entwicklung, für unsere Freundschaft und was zum Leben dazugehört. Und eben nicht nur die Erfolge in den Vordergrund stellt oder die guten Energien, sondern auch mal ein bisschen weiter dahinter gucken. Wir wollen heute reden übers Scheitern.
Ja, das ist ein großes Thema und ich kann dazu auch einflechten gleich, dass es viele Freunde und auch Begleiter aus unseren Familien gab, die mir vor kurzem gesagt haben, dass sie sich nicht vorstellen konnten, als wir uns kennengelernt haben und sie uns auch beobachtet haben, dass wir lange miteinander befreundet sein werden.
Wirklich?
Ja.
Warum das nicht?
Weil wir eine zu krasse Energie eigentlich miteinander haben.
Ja.
Und die Energie, die wir miteinander haben, ist, also da ist eigentlich schon Stress vorprogrammiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und Konfrontation und Diskussionen und Streitgespräche und Dinge, die relativ schwierig miteinander auszuverhandeln sind. Und zwar.
Wer größer ist.
Ja, na, das bin ich. Hat mir ja jetzt deine Familie ja auch berichtigt, also sozusagen nicht berichtigt, sondern mir näher gebracht, dass ich dir das nicht sagen soll eigentlich.
Aber heute fliegen die Fetzen, ich fühl's schon, in mir ist schon wirklich eine Wut.
Ich bin ein kleines bisschen größer als du. Krass, das ist echt so unangenehm, das zu sagen, weil das wenn man das jetzt
weil schon denkt. Weil du weißt, dass es nicht stimmt, nee, durch die hochgegelten Haare.
Stimmt, aber das zeigt ja auch ganz viel von mir,
stimmt.
Was ich für ein kleines Ego habe.
Ich lass das eigentlich so stehen, guter Trick, ja.
Nein, das ist interessant, weil meine Eltern haben mir nämlich erzählt, als wir zusammengezogen sind, unsere allererste WG, da waren wir seit 3 Jahren beste Freunde.
Ja.
Und und meine Eltern haben den Umzug beobachtet, wie wir das gemacht haben und wie, ob es ein Wir gab oder nicht.
Ja.
Und sie haben auf jeden Fall gesagt, ey, das wird nicht lange gut gehen mit euch beiden. So wie ihr beide tickt und wie unterschiedlich ihr da und aber auch manchmal so, wie ähnlich ihr seid.
Ja.
Da ist Stress auf jeden Fall vorprogrammiert.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant, das gespiegelt zu bekommen, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, unsere ersten das erste Mal scheitern waren eigentlich immer unsere WGs, finde ich.
Ja. Ja.
Also es hat ganz viele Komponenten von Scheitern gehabt. Und das wollen wir ja heute auch in dieser Folge so ein bisschen untersuchen. Was bedeutet Scheitern für uns persönlich?
Ja.
Wo sind wir gescheitert? Woran sind wir gescheitert? Und was hat das mit uns gemacht?
Ja.
Man kann ja natürlich Scheitern als Endpunkt sehen oder als Turning Point oder als Motivationspunkt, wo man sagt, ey, und diesen Fehler machen wir so nicht nochmal und lernen daraus.
Ja. Ja.
Für einen selber und als wir, so als Freunde. Und ich muss schon ehrlich sagen, unsere ersten WGs, wir hatten 2, waren die absolute Vollkatastrophe.
Ja, man muss dazu sagen, wir waren nur zu zweit in dieser WG. Ne? Ja. Also waren keine anderen Leute noch beteiligt.
Ja.
Und weil es ja auch so ein kleiner Klugscheißer-Podcast ist, ich habe mal geguckt, Scheitern leitet sich überhaupt erst von dem Wort Scheit ab, also Holzscheit, sprich in Stücke zerfallen. Mhm. Ja?
Du hattest die WG ausgesucht im Netz.
Ja.
Und die Bedingung war von deiner Seite aus, wir müssen die billigste WG nehmen, die es gibt, weil du hattest nicht viel Geld.
Richtig.
Ich auch nicht.
Ja.
Und war glücklich darüber, dass wir was Billiges finden.
Mhm.
Und du hattest damals noch eine Freundin in Paris, die wolltest du regelmäßig besuchen.
Ja, ich wollte vor allem mir den Kaffee leisten dann in Paris.
Ja.
Ja.
Und hattest was Schönes rausgesucht im Leipziger Osten an der Eisenbahnstraße. Und wir kamen da an zur Besichtigung.
Ja.
Haben wir uns die eigentlich angeguckt?
Ja, also wahrscheinlich.
Ja. Und haben sofort gesagt, die nehmen wir, obwohl mir es irgendwie war noch gar kein Strom angelegt.
Ja.
Es gab kein fließend warmes Wasser.
Mhm.
Und es musste alles renoviert werden.
Genau. 200 Euro warm. Die ganze Bude.
War es so?
Ja. Und die zweite WG, die wir hatten, da haben wir uns was Besseres gegönnt. Die hatte 240 Euro warm gekostet.
Stimmt. Ja. Aber bei der ersten WG gab es auch nach 2 Monaten immer noch kein warmes Wasser und auch keinen Strom.
Nein.
Und so zu wohnen war schon sehr herausfordernd, oder?
Das war krass, ja. Das sind auch so Gefühle und Erfahrungen, die haben sich in mir auch tief eingebrannt, muss ich sagen. So, weil das war unkommod. Das muss man wirklich sagen. Auch wenn man damals viel in der Hochschule gelebt hat, ja, also wir haben ja da damals Musik studiert in Leipzig. Und da war das natürlich unser Umfeld und wir waren abends auf Sessions und es war, ging immer nur um Musik und man brauchte halt irgendeinen Schlafplatz. Also da, man brauchte da nicht viel. Aber das war wirklich, da war ich am Rande der Verzweiflung.
Und das Krasse war ja auch, dass wir sind dann wirklich geflüchtet nach 3 Monaten.
Ja.
Und haben uns dann eine Wohnung gesucht, richtig weit außerhalb von Leipzig.
Ja.
Über eine Karaoke-Bar.
Ja.
Und die hat 240 warm gekostet, aber wir hatten nicht so eine richtige Dusche.
Genau.
Und Klo auf halber Treppe.
Ja.
Aber ein sehr, sehr nicht so schönes.
Nee.
Und wir mussten, wir haben dann uns irgendwie immer bei der Nachbarin eingebettelt, ob wir bei ihr duschen dürfen.
Ja. So. Und die Klamotten wurden gewaschen damals auf der Gottschedstraße in Leipzig. Da gab es ein Restaurant, wo man essen konnte und parallel seine Klamotten waschen konnte. Das habe ich regelmäßig gemacht, weil wir hatten keine Waschmaschine.
Stimmt, das hatten wir auch nicht.
Ja.
Und wir hatten wirklich ein super schäbiges Bad und so ein, also kein richtiges Bad und so eine richtig komische Küche.
Ja.
Mit so einem alten Backofen.
Ja.
Und du hast dann immer darin überbackten Toast drin gemacht.
Richtig. Und man muss sagen, um es kulinarisch noch auszuweiten, 200 Meter von uns entfernt war ein Kaufland. Da waren wir einmal drin, um Pfand wegzubringen. Ja. Ansonsten war nämlich 50 Meter von uns entfernt eine Tankstelle. Und dann haben wir gedacht, wozu so weit laufen zum Kaufland? Wir können uns doch Zeug in der Tankstelle holen.
Oh, wir haben so ungesund gelebt.
Ja.
Ich weiß noch, dass es diesen Eistee gab, der so krass versüßt war. Also so unglaublich süß war. Und den haben wir dann immer massenhaft getrunken und überbackene Toastschnitten gegessen. Und nach ein paar Wochen musste man dann immer irgendwie diesen Backofen befreien davon, sonst konnte man wirklich den gar nicht mehr benutzen. Also ja, das waren Momente, also es hat sich dann, als wir ausgezogen sind, schon wie eine Befreiung angefühlt.
Ja, muss man sagen. Es wurde besser.
Ja, aber diese 2 Wohnungen und die Art und Weise, wie wir sie uns ausgesucht haben und wie wir da gehaust haben, das war vielleicht nicht scheitern, aber es war immer erstmal ein Griff ins Klo.
Ja. Wobei man auch sagen muss, natürlich, ne, man darf nicht vergessen, man ist 17, 18, 19 Jahre alt. Ich glaube, dass es trotzdem Schritte sind, die für einen jungen Menschen oftmals dazugehören. Ja. Also natürlich kann man das auch anders sehen, ja, aber es ist trotzdem, muss man sagen, waren wir so gesettelt, dass wir jetzt nicht komplett in der Luft hingen. Ja, wir wussten, was zu tun ist. Wir hatten eine Mission mit unserer Musik, mit dem Musikstudium. Und auch wenn das Ganze natürlich jetzt krass klingt, ja, glaube ich, ist es trotzdem so ein Punkt, an dem einige junge Menschen starten und vielleicht sogar auch heute natürlich umso mehr starten, weil du wirst auch heute im Rande von Leipzig keine Bude mehr für 240 Euro warm bekommen.
Das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Gab es denn Punkte, an die du dich erinnerst, die noch so ein erstes Scheitern so beinhalten, auch bei uns?
Na,
oder auch bei dir persönlich?
Also ich beziehe es natürlich jetzt in unserer Folge und in unserem Fall auf die Musik. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das, was ich erlebt habe, ist dann am Ende doch kein Scheitern, weil man natürlich seine Erkenntnisse daraus ziehen kann. Also ich komme ursprünglich vom klassischen Klavier. Ich habe mit Klassik angefangen und habe mich da auch nie doof angestellt, habe da auch immer eine Liebe zu gehabt, aber es hat sich nicht eigen angefühlt. Ja? Ja. Es war immer eine solide Ausbildung, ich habe auch Spaß dran gehabt, aber es war trotzdem für mich relativ schnell klar, ich wäre jetzt kein klassischer Pianist. Diesen Berufswunsch hatte ich auch nie geäußert.
Ja.
Und so habe ich natürlich auch in den Anfängen meiner Jugend bei Jugend musiziert mitgemacht, klassisch, Klavier und auch mit einem Duo-Partner damals Cello.
Ja.
David hieß er und wir haben Cello und Klavier gespielt, klassisch. Und da sind wir nie weit gekommen. Also da gab's ja auch Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb, alles, was wir dann im Jazz zusammen schon erlebt haben. Und in dem Fall bin ich nie über den Regionalwettbewerb hinausgekommen und auch wirklich jetzt nicht so überragende Noten bekommen, so dass man dachte, ja Mensch, also da musst du jetzt unbedingt weitermachen. Ne? Ja. Und es war immer wahnsinnig viel Arbeit dafür und trotzdem muss man sagen, gerade in solche Momente schieben natürlich extrem was an, weil man sehr, sehr viel investiert, um dort teilzunehmen. Und natürlich am Ende trotzdem irgendwie die Erkenntnis hat, hey, guck mal, ich habe mich so abgemüht. Du kommst gar nicht auf den Gedanke zu sagen, ich wäre jetzt klassischer Pianist und spiele Konzerte im Gewandhaus. Ja. Und da war also relativ früh für mich klar, nicht nur aufgrund dieser Erfahrung, ich gehe woanders hin. Ja? Und parallel haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe den Jazz für mich entdeckt und habe gemerkt, ey, ich folge hier nicht dem, was ich nicht so gut kann, sondern ich folge dem, was ich gut kann, was mir irgendwie zufliegt, wo auch Energie da ist. Ja? Mhm. Und das ist ja oft das, was, glaube ich, in der Pubertät passiert bei vielen, dass man plötzlich anfängt, etwas für sich selber zu entdecken. Dass man nicht nur Musik macht, nicht nur einen Deutschtext schreibt, nicht nur liest, sondern plötzlich sich selber in Dingen wiederfindet. Und ich glaube, die Kraft, die Energie, die das freisetzt, es kann genauso im Sport passieren natürlich, das ist elementar wichtig, glaube ich, für, und war für uns als heranwachsende Musiker ganz, ganz bedeutsam.
Das ist ein sehr schöner Punkt, den du da erzählst. Erstens weiß, was damit zu tun hat mit Leidenschaft und mit den Dingen, in die man sich verknallt. Mhm. So. Und auch Menschen, die einen treffen oder die man trifft und die dadurch auch den Weg nochmal ganz essentiell verändern. Mhm. Also wir sitzen ja nur da hier vor den Mikrofonen, weil wir uns getroffen haben.
Ja.
Das muss man sich ja auch immer wieder sagen. Ne? Also Es gäbe vieles nicht, wenn wir nicht erstens diese Freundschaft gehabt hätten, aber eben auch die Musik, die uns ja so verbindet und so ein Wir erst möglich macht.
Ja.
Man kann sich natürlich zum Grillen treffen, aber passiert nicht so wahnsinnig viel, außer dass man eben was isst.
Ja.
Das Ding ist mit Scheitern, ich glaube, dass es einfach nur eine Definitionsfrage manchmal für einen selber ist. Mhm. Und das ist eine Typsache auch. Ich glaube, es gibt Menschen, die schneller sagen, da bin ich gescheitert.
Ja.
Und es gibt Menschen, die sagen, das war ein Fehler oder das ist mir nicht so gut geglückt, aber daraus ist dann das und das entstanden. Und da, ich glaube, was wir beide haben, ist eine gewisse Naivität. Und das war immer der Punkt, dass wir das nicht als Scheitern wahrgenommen haben. Aber ich glaube, dass das Leute um uns herum anders gesehen haben.
Klar, also wenn ich selber auf uns schaue, nachträglich, würde ich das auch so sehen.
Also zum Beispiel, die WGs waren ja ein erster Punkt. Ne?
Ja.
Als nächstes kamen ja dann solche Dinge wie zum Beispiel unser Künstlerhaus.
Ja.
Oder auch einen Club zu gründen und so. Und das waren ja erstmal alles, also große Projekte, die wir am Anfang gedacht haben.
Ja.
Und unglaublich naiv.
Ja.
So als Beispiel zum Beispiel unser Jazzclub. Wir haben uns unglaublich viele Immobilien angeguckt, weil wir beschlossen haben, wir wollen einen Jazzclub in Leipzig gründen, waren aber beide Mitte 20, hatten gar kein Geld. Also wirklich, das war immer, hat immer nur für einen Monat gereicht und hatten jetzt die glorreiche Idee, dann mieten wir eine Immobilie.
Ja. Wir wussten aber eigentlich schon gar nicht, wir wussten schon gar nicht, wie man eine Immobilie mietet. Also es scheiterte eigentlich schon an den Basics.
Ja, und ich meine, wir haben damals schon keine Wohnung bekommen, ohne dass unsere Eltern so eine Vollmacht mit unterschrieben haben und dafür gebürgt haben.
Ja.
Und sind dann ein Jahr lang durch Leipzig gerannt, haben uns die wirklich verrücktesten Immobilien angeguckt und waren dann...
Hatten auch manchmal richtig Ärger. Ich weiß noch, wir sind manchmal auch in irgendwelche Häuser reingegangen und irgendwelche Büros, wo wir dachten, das ist eigentlich ein cooles Haus. Und dann sind wir da hingegangen, haben gesagt, Entschuldigung, wie sieht denn das hier aus? Bleibt ihr hier lange drin in den Büros? Weil wir hätten Bock, einen Club zu gründen. Und da weiß ich mal, dass eine Frau ist mal richtig ausgerastet, hat uns wirklich rausgefegt.
Ja.
Meinte, was ist das für eine Frechheit, dass wir einfach da in dieses Haus gehen und fragen, wie es aussieht, ob man da einen Club machen kann.
Ja, und es hat dann irgendwann geklappt, aber natürlich gar nicht zu den Bedingungen, wie wir sie am Anfang gedacht haben und so. Und wir hatten viele Ideen am Anfang, wo wir gemerkt haben, also das zum Glück hat das nicht geklappt, weil jetzt hätten wir nicht gepackt.
So. Ja.
Und so haben wir das ja auch mit unserem Künstlerhaus in Plagwitz gehabt. Wir hatten ganz viele Büros und Proberäume davor. Mhm. Unser allererster Proberaum, das war 2008 irgendwas, auch Anfang des Studiums. Wir kamen auf die Idee, wir brauchen unbedingt einen Proberaum, hatten aber kein Geld.
Ja.
Und haben dann gegenüber vom Hells Angels Hauptquartier ein Künstler, also so eine Bruchbude gefunden.
Ja.
Überhalb von einem Künstler, Peter Pieck heißt der.
Ja.
Und das war komplett runtergeranzt, diese Etage.
Ja.
Und wir dachten, dann renovieren wir die und legen auch selber so Teppichböden rein und sowas.
Mhm, stimmt.
Und dieser Muff ging nicht raus aus diesen Wänden, das weiß ich noch.
Ja.
Wir haben ja auch alles dann sauber gemacht, gestrichen und selber Teppiche ausgesucht im Baumarkt und verlegt.
Ja.
Ich weiß bloß nicht, was wir falsch gemacht haben. Die haben sich so gewellt, dass man die Türen nicht mehr öffnen konnte. Kannst du dich erinnern?
Na klar.
Also so viel Dilettantismus und dieses, ja klar, wir machen es aber erstmal, aber es war am Anfang schon immer, erstmal, es war immer ein Griff ins Klo. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich immer diese eine Tür nicht mehr aufbekam, wenn ich musste dann immer diesen Teppich ziehen, der ja eigentlich im Boden fest verklebt sein sollte.
Ja.
Ja, und das sind so die Erinnerungen daran. Und dann gab es noch andere Proberäume, aber zum Beispiel das letzte Künstlerhaus, was wir dann gefunden haben im Leipziger Westen, das war ein altes Industriegebäude, als Bürokomplex,
ja,
absolut in die Jahre gekommen.
Ja.
Und wir kamen da rein, es war wirklich, man musste alles machen, neue Türen, neue Böden,
ja,
neue Wände. Und wir hatten keine Ahnung, haben gesagt, das mieten wir.
Ja, klar.
Und hatten am Anfang irgendwie 6, 7, 8 Mitstreiter.
Ja.
Und ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz am Schluss, nach 6 Monate oder 5 Monate renovieren, als letztes da standen dann. Und dann den Flur gekalkt haben.
Ja.
Und uns ein Freund gesagt hat, ihr müsst unbedingt diesen Kalk nutzen, weil das ganz tolle Wände, also es sieht unglaublich schön aus, haben aber nicht gecheckt, dass das gar keine richtige Farbe ist.
Und der Haftgrund fehlte.
Haftgrund und irgendwas.
Ja, und wir wussten nicht, was
Haftgrund ist. Wir haben einfach nur die Wände gekalkt und immer wenn man vorbeilief und die Wand gestrichen, also berührt hatte, ging es wieder ab. Und das haben wir 4-mal gestrichen und er sagt, ihr müsst es einfach nochmal streichen. Und
wir haben ja nicht nur die Wände gestrichen, wir haben die komplette Etage gestrichen, inklusive Decke. Ohne Haftgrund und das 4 oder 5 Mal.
Wir mussten die ganzen Paletten rausreißen, dann ging plötzlich die Decke oben auf und all so ein Kram und wir hatten keine Ahnung und mussten ja nebenbei eigentlich Musik machen.
Das war tatsächlich auch sehr belastend in dieser Zeit, fand ich, weil natürlich aus so einer anfänglichen Energie von, okay, komm, wir machen uns hier unser eigenes Studio, plötzlich man gemerkt hat, ey, man steht jetzt hier den 4. Monat da und kommt eigentlich zu nichts, ne, weil die Kraft dann nicht mehr reichte, noch kreativ zu sein. Also es wirkte sich auch musikalisch aus, muss man sagen.
Ja, und das war die Zeit, wo wir auch in den Jahren, als wir da Vermieter waren, kaum Songs geschrieben haben.
Ja.
Und teilweise auf Miete warten mussten, monatelang von manchen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, was einen auch zusätzlich noch als junger Mensch wahnsinnig belastet. Und man muss ganz ehrlich sagen, nach außen sah das immer mega gut aus, aber wir sind dann beide aus dem Haus raus als Vermieter, haben uns erstmal auch als Duo erstmal fast schon aufgelöst in der Zeit, weil wir nicht mehr miteinander das machen konnten. Es war ein wirkliches Scheitern, dieses Projekt, weil es hat uns finanziell, psychisch und auch künstlerisch wahnsinnig belastet und unsere Freundschaft auf eine krasse Probe gestellt.
Total. Also zumal man sagen muss, genau diese Phase, wo wir im Prinzip nach 3, 4 Jahren, also wir reden jetzt über das Jahr 2017, 2018, natürlich auch einige Dinge zusammenkamen. Wir hatten dann 2015 die Idee zu sagen, ey, mit dem Duo, das ist ja schön und gut, aber wir müssen zu Rock am Regen, wir brauchen eine Popband. Und damals haben wir eine Band gegründet, Egoloud, du warst Sänger. Und dieses Projekt ging 2017 auch in die Brüche eigentlich. Ja. Und dann sozusagen ging die Band, wo wir 2 Jahre lang gearbeitet haben, in die Brüche plus dieses Künstlerhaus. Und da trennten sich eigentlich so zum ersten Mal unsere Wege. Und das würde ich auch sagen, vielleicht rückblickend, der tiefste Fall in unserer Freundschaft.
Es war die
schwierigste Zeit.
Es hat sich alles wirklich wie ein Scheitern angefühlt in der Zeit. Also, weil ich mich, also ich habe die Band beendet, weil ich das nicht gefühlt habe. Und ich habe immer eine Energie zu dir gefühlt und ich habe immer gemerkt, ey, alles kann ich mit dir besprechen. Ich habe für alles Energie, was uns betrifft. Aber sobald jemand anderes noch mit ins Boot kommt, der aber nicht die gleiche Energie hat wie wir und auch nicht dieses finanzielle Risiko trägt und also diese ganzen unternehmerischen Dinge teilweise, da fühle ich das dann nicht. Und merke auch, dass dann nur Teilbereiche cool sind, aber es fühlt sich nicht so an wie ein Wir. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir einen kleinen Gig gespielt haben bei Dresden im Sommer, Spätsommer 2017.
Ja.
Und wir eine Autofahrt zurück hatten von Dresden nach Leipzig.
Ja.
Und ich dir gesagt habe, ey Sasch, wir müssen unbedingt uns aufs Duo komplett konzentrieren. Egoloud hatte ich schon da kurz davor beendet, die Band. Und du hast gesagt, ich weiß es nicht. Ich brauche erstmal Abstand von dir. Wir hatten schon Konzerte für den Winter irgendwie zugesagt, aber du hast gesagt, danach brauche ich erstmal eine Pause und ich weiß nicht, wie es weitergeht und ob wir noch irgendwie erstmal dann auch Konzerte spielen und Musik machen. ich muss das erstmal für mich selber ordnen und ich bin so enttäuscht von dir und von deiner Art und Weise, wie du es beendet hast, dass ich erstmal von dir grundsätzlich Abstand brauche. Mhm. Weil du auch mit dem Gefühl drin warst, so von dieser Band und dem Haus und allen, das war so eine große Mischung und nichts hatte eine richtige Struktur. Ja, und wir waren beide an ganz unterschiedlichen Punkten. Du hattest noch keine Family, ich hatte schon Family, hatte schon wahnsinnigen Druck da, auch ein paar Brötchen nach Hause zu bringen.
Ja.
Und das kulminierte in ein Gefühl von, wir sind uns gar nicht einig mehr. So. Und das hat wirklich richtig, das hat richtig gedauert, bis da wieder eine Energie in sich entwickelt hat. Eigentlich fast 2 Jahre, 1,5 Jahre.
Total, total. Also man muss auch dazu sagen, ich glaube, was damals mein Punkt war zu dir, war, dass letztendlich man natürlich jetzt sagen kann, im Endeffekt hat alles Sinn ergeben und im Endeffekt kann man das auch verstehen, kann ich dich auch verstehen, ja, weil es ist nicht immer alles so in Stein gemeißelt, so, sondern gerade als junger Mensch, als werdender Musiker sucht man sich, ja, und man versucht seine Rolle zu finden. Und das Problem, was ich damals hatte, war gar nicht, dass du gesagt hast, ey, ich sehe das mit der Band nicht oder ich fühle das nicht, sondern dass deine Entscheidung nicht war, ich löse die Band auf, sondern deine Entscheidung war, ich mache jetzt eine Solokarriere. Mhm. Und natürlich war auch diese Band, die wir damals hatten, unser Hauptprojekt. Also es war nicht so, dass du so gesagt hast, na gut, wir haben halt hier eine Band, die gibt's halt jetzt nicht mehr, sondern das war halt über 2 Jahre Arbeit, jeden Tag. So, und mit einmal haben wir uns verpasst, auch gegenseitig da mitzunehmen. Ja, also es war in dem Moment kein Wir, war nicht so wie, ey, wir haben das jetzt entschieden, so wie wir eigentlich das immer gemacht haben und so, was uns auch jetzt stark macht, ne? Sondern es war in dem Moment, haben sich wirklich 2 fremde Personen unterhalten. Und dazu kam natürlich dieser Druck, auch bei mir letztendlich, dass man sagt, ey, man wollte es doch irgendwie packen. Ja, und das hat letztendlich wirklich dazu geführt, dass ich über diese Situation wahnsinnig gefrustet war. So, weil das ging für mich in dem Moment auseinander. Und das war eigentlich das, was mich dann verletzt hat, weil die Art und Weise, also der Kommunikation, war sehr schroff. Ne?
Ja.
So, und man muss aber am Ende trotzdem sagen, ich glaube, was uns extrem zusammengehalten hat, war, dass wir in dieser Zeit, wo das Haus weg war, wo die Band weg war und wo wir uns wirklich kurz auch dann mal richtig angeschrien haben,
ja,
dass wir trotzdem in dieser Zeit Anfragen hatten fürs Duo. Ja. Von Leuten, die uns geschrieben haben, Mensch, wir haben euch 2013, 2014, vor 3, 4 Jahren entdeckt und wir hätten Lust auf ein Konzert. Und dann hatten wir, also das waren zum Teil so Löffelmucken bei einer Hochzeit, ja? Ja. Aber wir haben plötzlich gespürt, irgendwo ist noch so eine ganz kleine Flamme an und wir haben anscheinend irgendwie mal ein Projekt gehabt, was Spuren hinterlassen hat in den Herzen und Ohren. Ja, und ich glaube, ohne diese, das waren vielleicht 6, 7, 8 Anfragen, die sich dann verteilt haben auf so ein halbes Jahr, das ist für mich nachträglich so ein bisschen dieses Feuer, diese winzige Flamme, die noch brennt, weil es war wirklich in der Zeit so, ich bin dann auch Papa geworden, du warst viel unterwegs mit Clueso, ich war dann viel unterwegs zum Beispiel mit einer Künstlerin wie Amanda oder Max Brosa. Wir hatten dann beide so unsere eigenen Projekte gefunden. Ja. Und ich weiß auch noch, auch als ich dann Papa geworden bin, das war nicht die Phase, wo wir irgendwie so wöchentlich groß miteinander Kontakt hatten. Du hattest dein Studio hier, ich dort. Und dann haben wir uns mal getroffen und natürlich mal so ein Gig gespielt. Aber irgendwie hat es uns zusammengeschweißt. Und dieser kleine Gedanke war gesät von, es könnte doch sein, dass wir in unserem Leben was gefunden haben, was vielleicht wirklich einmalig ist in unserem Leben, ja? Ja, und was wirklich so einen Samen auch bei anderen gepflanzt hat, ganz klein unter der Erde. Und ich glaube, der Startschuss war dann wirklich, als wir 2019 oder 2018, Ende 2018, 19 gesagt haben, ey, komm, wir raffen uns mal zusammen, wir gucken mal Richtung 2. Album.
Absolut. Und bei mir war es so, dass ich ja dann 2018 versucht habe, solomäßig was zu machen.
Ja.
Habe auch 2 Songs released und war dann mit Clusophie auf Tour. Und kurz nachdem ich die ersten Songs rausgebracht habe, ich habe Oktober, glaube ich, den ersten Song rausgebracht, 2018, sagte Clusen, ey, mach doch Vorband bei mir in der Messehalle.
Ja.
Habe ich 2-mal Messehalle Erfurt gespielt, 2-mal vor 10.000 Leuten Vorband. Und ich merkte bei beiden Konzerten, das ist es nicht.
Mhm.
Das ist krass. Hab dann Musiker zusammengestellt für den Abend, ganz tolle Freunde und Leute, aber ich merkte auf der Bühne beim Machen, das bin ich nicht. Das ist ein komisches Gefühl, wenn du so monatelang Arbeit reinsteckst.
Ja.
Es kam auch ein, zwei Möglichkeiten um die Ecke von mach doch mal eine Platte und hier ist vielleicht nimmst du mal ein bisschen Vorschuss und sowas, also ein Kram und unterschreibst da.
Ja.
Und ich merkte beim Machen und auf der Bühne vor diesen 10.000 Leuten, das ist cool, dass ich Musik machen darf, ja. Aber das ist es nicht.
Ja.
Das bin ich nicht. Und das fühlt sich nicht nach mir an und es fühlt sich nicht nach dem an, wo ich weiter investieren möchte.
Das war auch übrigens und mein Gefühl, als unsere Trennung war genau das, dass ich so das Gefühl hatte bei dir, du bist gerade auf einer ganz großen Suche, auch nach dir selbst. Du hattest dann gefühlt alle 3 Wochen eine andere Haarfarbe und ich habe gemerkt, in dir rödelt's, wer willst du eigentlich sein? Und das war tatsächlich auch so, dass ich das Gefühl hatte, wo ist denn mein Antonio, den ich kannte? Also auch mit, was du sagst, mit deiner naiven Energie. So und ja. Wo ist er denn hin? Und ich hatte das Gefühl, als wir wieder zusammengefunden haben und du dann diesen Schritt für dich durchgegangen bist und gemerkt hast, das war ich nicht und jetzt bin ich umso mehr ich. Also das war wirklich so, auch für mich als dein Freund an deiner Seite, wirklich so, dass ich dachte, geil, hier ist er wieder und zwar geiler als davor.
Ja, ja.
Ne, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, so sind manchmal Biografien und Wege.
Ich glaube, wir Menschen unterschätzen manchmal, was es macht, plötzlich erstmal Vater zu sein so und Mutter zu sein. Was das alles in einer Beziehung macht zwischen Freunden und wie sich das alles ändert. Und das Krasse ist, bei unserem Beruf ist, wir sind nirgendwo angestellt. Und wir haben keine Sicherheit. Und dadurch, dass ich fühle mich sehr verantwortlich, bin ein Mensch, der gerne Verantwortung auch übernimmt, da spielen so viele Szenarien plötzlich in deinem Kopf durch und da ist Scheitern die größte Überschrift, die du immer hast. Und das Scheitern heißt natürlich auch auf dem Konto.
Ja.
Und wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, große Bühnen spielst, aber das ist nicht deine Bühne, die du dir nicht erarbeitet hast, und das Konto ist voll, fühlt sich das trotzdem irgendwann komisch an. Weil ich ticke halt so als Typ. Ich möchte kreieren, ich möchte Künstler sein. Und das waren die Jahre, wo man irgendwie nicht so richtig mehr Künstler sein konnte, weil man nicht mehr die Zeit und die Geduld hatte. Und weil wir als Duo nach 2-3 Jahren nicht aufgehört haben erstmal und dann plötzlich Ego-Laut und eine Band und Künstlerhaus und wir brauchen ja den Club noch und wir haben ja noch ein Musiklabel und so. Wir haben uns einfach ständig verhoben, anstatt uns auf ein was zu konzentrieren.
Genau.
Und das war das größte Scheitern eigentlich daran.
Total. Also,
und dass wir eigentlich beide nicht bei uns selber geblieben sind und gesagt haben, das, was wir haben, ist genug. Und dass man, das ist vielleicht das größte Scheitern im Leben an sich, wenn man nicht erkennt, wer man ist und wo der Platz ist.
Absolut.
Ja. Und aber das Ding ist, du brauchst diese große, du musst Fehler machen und du musst auch mal vom Weg ab schweifen können, um zu wissen, was der Weg eigentlich ist.
Absolut.
Ja. Und sich das zu verzeihen und dann trotzdem wieder aneinander zu arbeiten und zu glauben, das war vielleicht mein größtes Glück im Leben bisher. Also, dass man erstens in einer Beziehung ist oder auch mit einem Freund unterwegs ist, wo man diese Fehler machen darf, ohne dass der andere das verzeihen kann. Weil das ist ja, das hängt ja davon ab, dass jemand gibt, der das versteht und sich mit reindenkt und generös darüber steht. So.
Ja, ja.
Also, und ich glaube, das ist auch der Schlüssel bei uns, unserem gemeinsamen Scheitern, dass das okay ist, dass das dazugehört zum größer werden, älter werden und zum Wir und zum Ich.
Absolut, absolut. Wir haben uns dann jedenfalls wieder zusammengerafft, haben angefangen miteinander zu arbeiten und dann kam eigentlich schon Corona. Und eigentlich stoppte alles und alle Tourneen von uns wurden abgesagt und trotzdem war es gleichzeitig für das Duo eine Riesenchance, weil das war eigentlich wirklich das Einzige, was ging. Weil das Einzige, was ging, war, man kann sich zu zweit treffen, das war noch erlaubt und wir können ganz kleine Konzerte spielen in Gärten und sonst wo. Und das war letztendlich auch wieder so ein Punkt, wo man gesagt hat, eigentlich wird doch hier ein Moment des Scheiterns kreiert, also auch gesellschaftlich. Ja. Unsere Berufe, die gab es in dem Moment nicht mehr. Ja?
Ja.
Und in dem Moment haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ey, was können wir tun? Und hatten die Idee mit dieser Wohnmobiltour. Und ich glaube, das ist auch nochmal so nachträglich für mich so ein schönes Sinnbild dafür, wie es manchmal weitergehen kann oder wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Ja? Und das war letztendlich fürs Du eine Riesenchance, weil wir hatten, eigentlich war das ja voll geplant, 2020, 2021.
Da sollte es eigentlich mit dem Duo erst wieder richtig losgehen.
Genau.
Eigentlich.
Und mit einmal war das das Einzige, was wir machen konnten. Und ja. Ich glaube, dass es uns in der Form, wie es uns jetzt gibt, und dass es auch zum Teil jetzt so schnell ging, nur daran lag, durch diese Chancen, die wir uns damals gegeben haben, in der Zeit.
Und also, ich muss auch ehrlich zugeben, ich und vielleicht auch du, wir waren im richtigen Alter, um sowas machen zu können.
Ja. Also ich meine, rein körperlich 2-3 Konzerte am Tag zu spielen, das alles aufzubauen, abzubauen und dahin zu fahren, das war wirklich manchmal, ich dachte, also
für die, die es damals nicht mitbekommen haben, 2020 hatten wir, als Corona sozusagen voll im Gange war, die Idee, im Sommer eine Wohnmobiltour zu machen. Mhm. Und man konnte sich dafür bewerben und man konnte uns anschreiben und sich für ein Wohnmobilkonzert bewerben.
Ja.
Wir kommen zu dir, spielen in deinem Hinterhof, in deinen Gärten, überall. Wir haben wirklich, aber das Krasse ist, wir haben auch wirklich überall gespielt. Ja. Ich kann mich an Konzerten erinnern, im Treppenhaus,
ja.
Auf Anhängern, ja. Im Bauernhof.
Auf dem Balkon?
Auf dem Balkon.
Ja.
In einem Wohnzimmer, wo die Leute draußen standen, die Fenster offen waren und wir nach draußen in den Garten gespielt genau. haben. Und die waren teilweise als Hexen verkleidet. Ich weiß aber ja. gar nicht mehr warum.
Stimmt. Nee, das war. Stimmt. Nee, das war doch hier. Das war hier. Wann macht man das? Im Mai.
Ja, es war ja. Also.
Ja.
Veranstaltungen, die.
In Jokata war das. Ja. Weiß ich noch.
Ich sag, und ihr sagt Jokata. Ja. Irgendwas so schrie, hast du dann da reingerufen, ja. irgendwie. Von draußen. Also von drinnen nach draußen ja. geschrien. Irgendwie.
Aber man muss auch sagen, vieles in dieser Zeit, wovon das Duo heute lebt und auch unsere Live-Show, ist in vielen Gärten passiert.
Ja.
Weil das war die perfekte Bühne zum Ausprobieren. Es ist nun mal so, wenn du in der Oper Leipzig stehst, meistens findest du da nichts Neues. Ja. Aber in diesen Gärten war es wirklich so, dass manchmal Dinge passiert sind, die wird man sich ein Leben lang erzählen. Und auch musikalisch war es so, dass man einfach gesagt hat, ach, dann gehe ich heute mal den Weg, dem sind wir noch nie gegangen. Lass mal probieren, ein bisschen mehr Risiko. Scheitern ist natürlich immer jetzt in dem Falle auch ein weit gefasster Begriff. Was wir unzählige Male erlebt haben, sind verpasste Chancen, kann man eigentlich sagen. Ne? Wo man dachte, ey, da geht eine Tür auf und dann geht sie wieder zu.
Ja.
Ja? Und das Letzte, was wir euch so ein bisschen berichten wollen, aus dem letzten Jahr.
Letzten Jahren, kann man
oder
fast sagen.
Oder letzten Jahren war, dass wir die Anfrage hatten, Hosts einer Musiksendung zu sein im Fernsehen. Ja. Und letztendlich lange an Konzepten gearbeitet haben und in Gesprächen waren mit Produzenten und einem Team dahinter, Autoren, und uns ein Konzept überlegt haben, wie wir eine spannende Musiksendung im Fernsehen machen können.
Ja.
Solche Dinge sind dann nicht immer nur in der eigenen Hand, ja. Und auch daraus wurde dann nichts.
Nee, das hat auch wahnsinnig viel Kraft gekostet, weil man sich unzählige Male getroffen hatte, mhm. mit Produzenten und Redakteuren und wir sind ganz weit und wir sind in der letzten Runde und jetzt muss nur noch das abgesegnet werden und dann produzieren wir schon mal 6 Piloten, weil ich schon dachte, 6 Piloten ist schon echt wahnsinnig viel. Mhm. hatten schon gefühlt die Gäste, alles geschrieben und also es steckte wirklich ein Jahr Arbeit darin.
Total.
Absolut
ja,
absurd.
Ja, ja.
Und man hatte ganz viele Fürsprecher in sich ins Boot geholt, richtig, richtig bekannte Menschen,
ja.
die dann auch für uns in die Kamera gesprochen haben, gesagt haben, ja, also Sascha und Anton, wenn die sowas machen, sind wir auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und wen man da alles schon eingebunden hatte, wollen auch die Namen jetzt hier nicht sagen,
ja.
Aber die kennt ihr alle und man denkt so, wow, die haben wir uns ja alle so hinter uns versammelt und man hat so wirklich einen richtigen Wirbel gemacht,
mhm.
und am Ende scheitert es dann, weil das Geld dann für 2 Wissenschaftssendungen ausgegeben wird.
Ja.
Und was ja auch cool ist, so.
Ja, aber man steht so da ohne Begründung. Das war eigentlich so das, was das Schmerzhafte daran war, dass es einfach, man kriegt eine SMS, wie, ja, hat halt nicht geklappt. Und man fragt sich, aber das ist ja, kann ja jetzt nicht das Ende von ein Jahr lang Arbeit sein, dass ich eine SMS kriege, wo drin steht, hat nicht geklappt. Und auch keiner eine Begründung liefern kann.
Ne? Und auch der Produzent so am Boden zerstört war, dass er erstmal das 5 Tage später gesagt hat, nachdem das Meeting war. Und wo du so denkst, erstens geht die Welt davon nicht unter, es ist ärgerlich, aber alle dachten, es ist eigentlich schon, der Drops ist gelutscht, die Signale sind alle dafür da, eigentlich so eine Musiksendung zusammen zu machen.
Ja.
Und am Anfang dachte ich, wow, das ist so unser Schlüssel fürs Duo auch, damit werden wir auf jeden Fall noch bekannter und werden plötzlich auch mal in Salzburg bekannt oder es war ja wirklich so weit,
dass es erhöht die Chancen.
Es war ja sogar so weit, dass die Sendung europaweit produziert werden sollte.
Ja.
Also solche Ausmaße, wo du denkst, ach du Scheiße, kriege ich das überhaupt hin?
Ja, wir wollten schon Nachhilfestunden in Englisch und Französisch nehmen.
Ja, wirklich, es war so, ihr müsst auch dann die Sendung wahrscheinlich in Französisch machen und die Sendung muss in Englisch sein. Und wir so, ach du Scheiße. Aber was natürlich einen total beflügelt, ne?
Ja.
Und dann kommt plötzlich das Nein und recht schnell war es bei mir so, es ist vielleicht gut.
Ja.
Es hat sich relativ schnell befreit, also für mich war es wie eine Befreiung eigentlich, dass es nicht geklappt hat.
Ja.
Weil da war so viel Druck drauf, so viel Erwartungen von allen möglichen Seiten auch, die damit dabei waren, dass ich dachte, das können wir nicht, dem können wir nicht entsprechen und wir können nicht so frei agieren, wie wir eigentlich sind.
Ja.
Wir verstellen uns dann und versuchen dann einen auf, weiß nicht, Thomas Gottschalk, aber das ist ein schlechtes Beispiel, aber wir versuchen jemand zu sein, der wir gar nicht sind.
Letztendlich ging es mir in der Phase schon so, dass ich natürlich merkte, auch wenn man mal ein bisschen tiefer fällt, ist es in solchen Momenten schön zu spüren, dass es doch ein sehr starkes Netz gibt, was einen auffängt an persönlichen Freundschaften, Bindungen und natürlich dem Fakt, dass damals wir miteinander cool waren und dass du ja gut lief, schon vor 2 Jahren, ne? Und ich gemerkt habe, ey, wir nehmen uns damit nicht die Chance, dass das hier zusammenbricht, sondern es geht weiter.
Wir könnten ewig darüber sprechen, weil das ein Thema ist, was wirklich in die Tiefe geht und wo ich merke auch, da ist noch gar nicht alles aufgearbeitet, weil das schiebt man auch gerne mal weg im Alltag und man muss ja auch einfach weitermachen. So.
Ja.
Aber ich würde vorschlagen, wir kommen einfach zur nächsten Kategorie, Sasch, oder?
Absolut. Ja? Es wird Zeit für die Kategorie, was ich schon immer von dir wissen wollte, Antonio.
Ja.
Wir halten es aber kurz heute. Ich habe mich gefragt, Antonio, ob es einen Song von dir gibt, den ich nicht kenne.
Den ich geschrieben habe?
Ja.
Viele.
Wirklich?
Ja, einige.
Was?
Ja, ja.
Was kenne ich nicht?
Das erzähle ich dir, wenn das Mikrofon aus ist. Ich habe erst letzte Woche eingeschrieben.
Nein.
Doch.
Und was? Aber was machst du dann damit?
Das spiele ich dir nachher mal vor. Das sind dann so meine geheimen Sachen.
Ist es nicht jugendfrei oder was?
Doch, es ist jugendfrei. Ach so. Und ich habe ja super viele Songs geschrieben, zum Beispiel mit dem Goldenen Sofa.
Ja.
Unter anderem La 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 Leipzig.
Ja, die kenne ich ja natürlich. So. Die Songs kenne ich.
Und wie findest du die? Sind doch eigentlich ganz lustig. Es sind ein paar gute dabei.
Voll. Dein Versuch, die Bühnen auf Mallorca nochmal zu erobern?
Das war es nicht. Das ist zum Beispiel ein Projekt gewesen, das ist so ein Comedy-Projekt mit einem Schauspielerfreund.
Ja.
Und für mich war das immer ein Projekt, wo ich gesagt habe, das ist der Grund, warum wir unsere Freundschaft ausleben können.
Absolut. Nein,
dass wir uns treffen und dass wir eine schöne Zeit haben.
Ja.
Und nichts weiter.
Ja.
Keine Ambition in jeglicher Hinsicht, dass damit irgendwie krass Geld verdient werden muss oder dass wir jetzt krass auf Tour gehen müssen. Das war einfach, es ist ein so guter Freund.
Ja.
Und ich möchte einfach mit dem Zeit immer mal haben. Ja. Deswegen das Projekt.
Nein, Lala Leipzig ist ein großer Hit. Ja. Müsst ihr euch anhören. Lala Leipzig von Goldenen Sofa. Mega.
Aber eine sehr, sehr gute Frage.
Ja.
Ich habe eine Frage, warum isst du keine Pilze? Magst du keine Pilze?
Ich muss dazu sagen, ich mag die Konsistenz von Pilzen nicht. Ich liebe Pilze suchen und auch finden.
Ja.
Und ich liebe auch, wenn man zum Beispiel, wenn so eine Pilzrahmsuppe ist, wo der Pilz nicht mehr als konsistent ist, sondern so durchgerührt ist.
Ja.
Mag ich auch.
Also du magst den Geschmack, du magst die Konsistenz nicht.
Ich mag die Konsistenz. Dieses halb schleimige, halb schlapprige Ding, das ist irgendwie nicht mein Ding.
Aber gibt es denn noch andere schlapprige Sachen, die du nicht magst?
Muss ich überlegen.
Oder alle anderen schleifrigen Sachen sind genau dein Ding.
Nee, allgemein so Schlabberzeug. Das mag ich einfach nicht. Ich mag kein Schlabberzeug.
Und Milchreis?
Also geht, habe ich jetzt auch keinen Ekel, aber ich würde jetzt nie abends auf die Idee kommen oder um 16 Uhr irgendwo einkaufen zu gehen und zu denken, Mensch, heute mache ich mir mal wieder einen richtigen Milchreis. Es gibt alle halbe Jahre mal Milchreis, ja.
Ja.
Und dann freue ich mich auch. Ne? Aber das ist trotzdem, Schleim ist nicht mein Ding.
Okay, gut zu wissen. Schleim ist nicht dein Ding.
Genau.
Gut, dann kommt die nächste Kategorie schon.
Das große Halbwissen. Deep Talk oder Quatsch? Du bist heute dran.
Ich bin dran mit
ziehen.
Ich mach die Augen zu, oder? Warte, ich mach die Augen zu und ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein paar coole Themen reingeschrieben.
Ja.
Wie, also das ist eine Frage, die du geschrieben hast, das sehe ich natürlich an der Handschrift.
Ja.
Und hier steht, wie stellst du dir das Leben mit mir als Tierpfleger vor?
Hat mich mal interessiert. Überleg doch mal. Wir in einer ganz anderen Welt.
Ich bin ein Tier und du bist mein Tierpfleger.
Nee, um Himmels Willen. Nicht so willens, weil ich jetzt, oh Gott, gleich Rollenspieler. Nein, wir beide sind Tierpfleger. Überleg dir mal,
übelst Bock.
In dem Tierheim.
Es gibt doch diese Sendung, hier Elefant, Tiger und Co.
Ja.
Das wäre unser Ding. Na klar. Darüber zu reden, wie dieser Pinguin da rumläuft.
Ich fände es nämlich auch geil. Oh, Tierpfleger. Geil.
Tierpfleger
find, ja. Oder wirklich in so einem Auffanglager, wo du sagst, okay,
Auffanglager?
Naja, für Hunde zum Beispiel so, oder sowas. Ne? Also so, dass du wirklich Tierheim, ja. Dass du wirklich sagst, ey, du musst die vermitteln. Ich mache dann so Social Media Videos und Fotos, ne, von Betty, der alten Hundedame.
Ja.
Weißt du, die ein neues Zuhause sucht.
Aber ich wäre eher der Tierpfleger so im Zoo, der dann auch was erklärt.
Okay.
Und dann deinen Kindern sagt hier, ja. Nicht so näher ran, ja.
Du rufst mich immer, wenn eine Spritze gemacht werden muss. Das kannst du nicht. Sagst, Sascha muss kommen. Ja. Und ich mache dann die Operation.
Ja.
Die Operation ist aber eine Spritze in die Pfote.
Oh. Ja. Nee, also der Tierpfleger finde ich richtig geil.
Finde ich auch einen tollen Beruf. Ich,
also sehr sinnstiftend. Super geilen Beruf.
Ja, sehr sinnstiftend und auch ein bisschen gefährlich.
Ja.
Man könnte ja gebissen werden.
Ja, kommt immer auf das Tier drauf an, ne?
Absolut. Aber hätte ich auch Lust. So eine Raubkatze?
Ja. Oh, naja, ich meine, die sind ja so scheu. Da hast du eigentlich, haust du dann so rein. Da haust du was rein, glaube ich. Da bist du nicht jetzt so im großen Kontakt. Gut.
Ich stelle es mir auch aber gar nicht so zoomäßig vor.
Weißt du, dass ich im Zoo in Münster, glaube ich, bin ich als Kind mal auf dem Rücken von einem Elefanten geritten.
Was?
Das fand ich ziemlich krass.
Das ist wirklich krass. Ja. Eindrückliche Erfahrung.
Ja, ich bin schon auf allen möglichen Sachen geritten.
Ja?
Wirklich von Kamel zu natürlich verschiedensten Pferden zu Elefant. Was bin ich noch geritten? Also das klingt komisch, aber das war wirklich, ich fand das immer interessant. Also und ich finde es immer komisch, wenn man die Kontrolle abgibt und sagt, na hier, geh da lang.
So. Ja, ja.
Aber was ich cool fand, war Kutsche. Kutsche fand ich immer cool. Wenn du also ist für Tiere scheiße.
Ja.
Also ich kann das nicht mehr, dass man, wenn man in Wien irgendwo so an einem Stephansdomplatz steht und dann stehen da die ganzen Viecher den ganzen Tag rum und müssen da diese Dinger ziehen. Das finde ich scheiße.
Ja.
Damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn es so einen gepflegten Umgang miteinander gibt, dass man sagt, dass man, ist ja wirklich so, ne?
Ja.
Dann kann ich damit schon was anfangen.
Ich finde, bei Kutsche ist der Fall immer tief. Man sieht die Kutsche, man sieht die Pferde, man denkt, geil, gleich sitze ich.
Ja.
Und dann rollt man 5 Minuten, merkt, ey, ist alles wahnsinnig langsam, ist eigentlich langweilig. Also, ich find, das ist meine Erfahrung, die ich immer mit Kutschen hatte.
Ja, aber
dass ich immer dachte, nach 5 Minuten, scheiße, jetzt bist du hier eine Stunde auf dieser Kutsche. Aber davor übelst aufgeregt.
Na, aber ich liebe das ja, diese Entschleunigung. Und dann mal auch verkehrt zu sitzen und verkehrt rum, wie wenn man im Zug sitzt. Ich mag es auch, verkehrt rum zu fahren. Und dann guckst du Orte anders an, als die man kennt oder Straßenbahn oder ein Bus oder so. Ich finde das cool. Ich mag dieses entschleunigte Rumlaufen auch und so und auch sitzen und gucken und Leute beobachten. Finde ich cool.
Das finde ich gut. Das ist ein guter Übergang.
Coole Frage.
Ein guter Übergang zu unserer Playlist-Empfehlung. Was packen wir heute auf die Playlist? Sie heißt Duschlieder Pikachu.
Ja, die ist ja auch hier verlinkt. Ihr könnt hier gleich beim Podcast unten klicken. Da ist die Playlist. Sascha, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Stück mitgebracht, was uns inzwischen seit einigen Jahren begleitet und was für mich wirklich für Happy Vibes, nochmal so ein bisschen ausklingender Sommer steht, von Theo Katzmann, ein Produzent, Singer, Songwriter, Multiinstrumentalist, vor allem bekannt, weil er Mitglied der Band Wolfpack ist.
Mhm.
Er hat auch ein Soloprojekt, Theo Katzmann, mit dem Stück Be the Wheel.
Be the Wheel, eines meiner Lieblingsstücke.
Be the Wheel und the Wheel. Zum Glück haben wir die Fernsehsendung nicht bekommen und müssen jetzt auf Englisch und Französisch Titel aufsagen. Be the Wheel von Theo Katzmann, große Empfehlung, ganz toll.
Ja, liebe ich den Song. Habe ich dir, glaube ich, auch
gezeigt. Ja, kommt von dir die Empfehlung.
Ja, liebe ich auch. Sehr gute Empfehlung, Sasch.
Ja.
Und ich habe was von Zucchero mitgebracht aus Italien. Einen alten Klassiker. Viel Spaß mit Senza una donna. Senza una donna.
Na guck mal, da haben wir noch den ausklingenden Sommer heute nochmal präsentiert.
Definitiv. Oh ja, Scheibenkleister, jetzt geht's los. Aber das heißt aber auch unterwegs sein. Wenn es dunkler wieder wird, ist es du unterwegs.
Ja.
Freunde, das war ein ganz schöner Brocken heute. 10. Folge.
Ja.
Ich hatte am Anfang der Sendung ein bisschen Schiss, dass es langweilig wird oder dass man sich irgendwie erzählt, was man eh schon kennt.
Ja.
Aber so wie wir es uns irgendwie erzählt haben, war es für mich frisch, auch nachvollziehbar wieder und da kamen auch wieder Gefühle hoch, wo man manchmal dachte, ach so war mal. Mhm. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich habe vor kurzem immer wieder Fotos angeguckt aus der Zeit von 2016, 17, 18.
Mhm.
Ich habe mich nicht wiedererkannt.
Mhm.
Das ist manchmal erschreckend,
wie
schnell man sich eigentlich verändert und auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig schön.
Mhm.
Weil es geht immer was Neues auf, wenn man will und man, es ist immer eine Chance, was zu verbessern oder was schöner zu machen und es ist am schönsten, wenn man eigentlich jemanden an der Seite hat, der einen verzeiht und immer wieder sagt, ey komm, weiter geht's.
Ja, geht mir ganz genauso, Antonio, mit dir und ich muss sagen, das, was wir heutzutage eigentlich erleben in unserem Beruf, ist für mich immer wie ein Bild ausmalen. aber die Linien sind vorgezeichnet. Und wir können uns noch entscheiden, ob es blau oder grün wird. Aber alles, was oftmals in diesen Phasen passiert ist, über die wir geredet haben, als wir angefangen haben mit Musikstudium, auch als wir unseren großen Bruch hatten in den Jahren, da ging es darum, das Bild überhaupt erstmal zu malen und sich zu fragen, was soll da überhaupt drauf auf die Leinwand? Ja? Und man darf nicht unterschätzen, dass es auch da manchmal vom Weg, dass man abkommen kann, ja, dass man auch bestimmte Linien manchmal wieder wegradieren muss. Ja? Aber umso schöner aus jetziger Perspektive, finde ich, da gemeinsam irgendwie durchgegangen zu sein und jetzt wirklich vor einer gemeinsamen Leinwand zu stehen und dieses Gefühl zu haben von Flow und von, wir können uns noch darüber streiten, ob es grün oder blau wird, aber im Grunde genommen schwingen wir den Pinsel gemeinsam.
Schwingen wir den Pinsel gemeinsam in eine ähnliche oder gemeinsame Richtung.
Ja.
Und das wünschen wir euch auch in der Hinsicht, dass, wenn es mal scheiße läuft oder mal man scheitert, das nicht als Ende sieht, sondern immer wieder als neuen Anfang. Euch eine gute Woche. Einen schönen Montag oder egal wann ihr diese Folge hört.
Ja.
Folgt uns, abonniert uns, das ist ganz wichtig für den Podcast, das hilft uns. Kommentiert gerne und lasst ein Like oben da in der Folgenbeschreibung.
Ja.
Das hilft einfach beim Verteilen des Podcasts, vom Wachsen. Danke für eure Zeit und macht's gut.
Bis bald.